für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Auf für Süd, Nummer 48. Wir nähern uns der 50. Patrick Berger hat mich verlassen, ist in die wohlverdiente Pause gegangen. Dafür habe ich mir aber prominente Unterstützung für diese Folge für Auf für Süd geholt. Und zwar Sebastian Tiralla. Herzlich willkommen. Hi.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Cool.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe die Anekdote schon erzählt. Ich bin so ein Kind von 1980. Das heißt, ich habe so Mitte der 2000er war so meine Hochphase, dass ich mich wirklich so intensivst für Fußball interessiert habe, weil ich auch einfach die Zeit dafür hatte. Und immer, wenn ich zur Uni gefahren bin, waren montags und donnerstags meine Lieblingstage. Da habe ich nämlich immer den Kicker gelesen, sowohl in der Bahn als auch in der Vorlesung. Ja, es tut mir sehr leid, liebe Professoren, aber ich war manchmal etwas abgelenkt. Und da poppte natürlich gerade in dieser Zeit auch häufiger der Name Sebastian Tiralla auf. Erzähl uns einmal, wie ist deine Karriere verlaufen? Du bist tatsächlich, ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, 11 Jahre beim BVB gewesen?
12 tatsächlich.
12
ja.
Sogar.
Ah. Genau. Boah, lange Zeit. Ja, ich habe 1998, da hat das Dortmund das erste Mal den Tag der Talente, den sie immer noch machen, das erste Mal quasi da gemacht und mein Papa hat mich einfach mal angemeldet. Ja, und dann bin ich da hingefahren und bin relativ aufgefallen und wurde zum Probetraining eingeladen und dann ging auf einmal alles Schlag auf Schlag und dann war ich in der Mannschaft mit Kevin Großkreuz in der Jugend und bin dann eigentlich alles durchlaufen und relativ schnell dann am Ende mit 17 mit Nuri Sahin, wo die Zeit auch begann oder wo die Zeit war, ja, gibt es Dortmund überhaupt noch, ne, 2005, da war ja die harte Zeit, ne, wo eigentlich die Stimmen da quasi mit Ja stimmen mussten, das war schon
kurz echt vor der Insolvenz waren sie.
Genau, es war verrückt, ne? Ja. Mit 17 sitzt du dann da und hoffst natürlich irgendwie, dass dein Herzensverein, dass es weitergeht, weil du auch gerade einen Vertrag unterschrieben hast. Ja, und dann, klar, hatte ich viele Verletzungen, leider, muss man echt sagen, aber am schwersten wiegt so ein bisschen in der dritten Trainingseinheit der Unfall mit Jan Koller, wo ich mir dann das Kreuzband gerissen habe mit 17.
Wie ist das passiert?
Ja, es war Training. Ich kann mich an den Tag genau erinnern. Bert van Marwijk, es war kurz vor Ende des Trainings. Bert van Marwijk hat noch gesagt, ja, wir müssen heute alle mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Zweikämpfe. Ja, da habe ich Jan kurz den Ball abgenommen und dann hat er, ja, wollte ein bisschen Härte reinbringen und grätscht mich leider von hinten um. Ich sag mal so, es ist immer ärgerlich. Es ist natürlich im Training nicht nötig, aber gut, er war 2,02 Meter. Ich war 1,72 zu der Zeit. Ich habe das Duell leider verloren. Ja.
Das hast du verloren, ja, leider. Und man muss sagen, Knieverletzungen haben sich dann auch so ein bisschen durch deine Karriere gezogen. Und ich würde fast in der Perspektive, wenn ich auf die Daten gucke, sagen, haben dir deine Karriere auch ein bisschen verbaut?
Ja, am Ende ist es definitiv verbaut, muss man sagen. Wenn man mit 17 dann ein Jahr raus ist, so, ne, klar, habe ich dann für den BVB noch Bundesliga gespielt und ich bin da super happy und stolz drauf. Aber dann so habe ich mich wieder rangekämpft auch und dann war ich bei Greuther Fürth, erste Bundesligaspiel gegen Bayern München auch von Anfang an gespielt. So, und dann so, ja, eine Woche später sich wieder das Kreuzband gerissen. Mhm. Also immer eigentlich so zur wahrscheinlich besten Zeit hatte ich dann schwere Verletzungen und dann, ja, kam man einfach nicht mehr auf die Füße, aber natürlich, Verletzungen gehören halt zum Fußball dazu, aber bei mir war es dann immer irgendwie so ein Schlag, der einfach ja wahrscheinlich viel kaputt gemacht hat.
Das war so Mitte der 2000er. Heute sagt man, ja, nach einem halben Jahr im Kreuzbandriss sind die Jungs wieder da. War das damals auch schon so, auch medizinisch so, dass sie gesagt haben, ja, in einem halben Jahr schießt du wieder auf den Platz?
Ja, obwohl es schon meistens länger gedauert hat. Es war aber immer so die 6 Monate Frist, die sich jeder so ein bisschen setzt, aber bei mir war es manchmal 7, 8. Und ja, ich hatte zum Beispiel einmal, bin ja 7 Monaten, das war in Fürth dann auch, nach 7 Monaten wieder ins Training gegangen und beim ersten Training tatsächlich wieder dasselbe, wieder Kreuzbandriss. Das passiert ja auch mittlerweile öfter mal. Mhm. Und deswegen, ich glaube, so eine richtige Zeit gibt's das nicht. Aber ich glaube, heutzutage ist es definitiv besser, weil ich merke das so. Ich hatte links meinen ersten Kreuzbandriss und habe heute viel, viel mehr Probleme, obwohl ich rechts 2 hatte. Also es bedeutet schon, dass man medizinisch definitiv ein Stück weiter ist als noch Anfang 2000er.
Was sind deine emotionalsten Erinnerungen, mal die Verletzung ausgeklammert, an deine Zeit bei Borussia Dortmund?
Ja klar, erste Bundesligaspiel in Gladbach. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn ich mich dran erinnere. Und vor allem dann auch, ich wurde zusammen mit Lars Ricken eingewechselt, parallel gleichzeitig. Also das ist natürlich dann schon irgendwie ganz besonders gewesen. Da natürlich erste Heimspiele auch, ne? Ich sag mal, Westfalenstadion, Signal Iduna Park vor 80.000 war schon sehr, sehr besonders. Aber wenn ich emotional zurückdenke, ist es so, Ich bin 2010, habe ich den Verein verlassen, nach 12 Jahren. Und dann wurden sie direkt 2-mal Meister. Also ich glaube, entweder haben sie es mir zu verdanken, weil ich endlich gegangen bin. Oder ja, ich weiß es nicht. Ist halt dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen schade. Ich war lange da, auch bei den Profis, und konnte dann, hatte die schöne Zeit dann nicht erlebt.
Aber Jürgen Klopp in den Anfangsjahren noch erlebt.
Ja, genau. Es war, das hat mich auch geprägt bis heute, auch als Trainer. Ne, da ich ja selber auch jetzt Trainer bin. Jürgen hat mir schon sehr, sehr viel mitgegeben, einfach wie die Art und Weise. Ich meine, jeder kennt ihn ja auch. Klar hat er jetzt vielleicht ein bisschen Sympathien verloren. Jetzt nicht bei mir, aber bei natürlich vielen anderen wahrscheinlich. Aber ja, so wie er da auch, es war auch im Trainingsplatz und auch als Mensch, war schon wirklich ein geiler Trainer.
Habt ihr nochmal Kontakt gehabt nach der Zeit?
Das ist verrückt. Ich habe ja dann selber nochmal in Mainz gespielt bei der U23. Ja. Und dann war er mal bei einem Spiel zu Besuch und ich war mit meiner Frau und meinem Sohn da und ich hab mich nicht aufgedrängt und habe dann gesagt, können wir mal ein Foto machen? Also meine Frau wollte unbedingt ein Foto mit Jürgen Klopp. Und dann sagt er, natürlich, natürlich, und guckt mich dann so an und sagt, ey Basti, willst du mich verarschen? Kannst auch mal Hallo sagen, aber ich habe gedacht, das ist so lange her, ich hatte ihn auch nur ein Jahr, ich wusste nicht, aber das zeichnet ihn auch aus, ne, dass er halt auch einfach dann die Jungs nicht vergisst. Und ja, ich sag, also es ist ein fantastischer Mensch.
Ja, du findest eigentlich niemanden aus der Fußballbranche, und damit meine ich tatsächlich Spieler und Verantwortliche, die wirklich schlecht über ihn sprechen, ne? Also gibt's eigentlich kaum, ja.
Kenne ich auch nicht. Aber ich sage auch immer dazu, war immer das Trainerteam, also wirklich das, was er immer auch drumherum hatte, ne, die dann ja auch mit nach Liverpool gegangen sind, Jelko, die haben halt auch schon viel für ihn dann auch mitgemacht, weil Kloppo hatte seine Art nach außen in der Kabine, aber auch manchmal so ein bisschen der Kopf war sein Trainerteam, was natürlich total besonders gemacht hat.
Ist ja, ich meine, Trainerarbeit ist natürlich auch immer mehr Teamwork geworden, ne? Also so dieser Trainer mit seinem Co-Trainer, der alles macht, das gibt's ja nicht mehr.
Nein. Und vor allem.
Bei dir vielleicht schon? Oder wie groß war dein Trainerteam? Da war es wahrscheinlich nicht ganz so groß.
Ja, genau. Du hast Trainer, Co-Trainer, vielleicht noch einen zweiten Co-Trainer und dann hast du noch einen Torwarttrainer. Aber wenn man heute natürlich guckt, ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel, ja, zu viel Wissenschaft. Aber trotzdem braucht man heute auf jeden Fall mehr, weil die Anforderungen natürlich deutlich höher sind, als das halt vor, ja, sagen wir mal, 20 Jahren war, ne?
Weil sind wir doch direkt nostalgisch geworden am Anfang. Eigentlich wollte ich den Nostalgie-Teil ein bisschen nach hinten schieben, aber bei mir klappt das immer so schlecht, weil ich dann doch auch so auf so Zeiten gerne zurückblicke. Und wenn ich dann so einen Gesprächspartner wie dich habe, mache ich das natürlich auch gerne. Jetzt gehen wir aber mal in die Aktualität. Wie sehr beobachtest du den aktuellen BVB noch?
Natürlich, extrem auch. Mein Sohn spielt selber auch beim BVB. Das bedeutet natürlich eigentlich ja sowieso, dass man jede Woche da ist, also tagesaktuell. Und am Ende wohne ich nicht weit weg. Das bedeutet, es ist mein Verein. Natürlich beobachtet man alles, kriegt was mit. Ich kenne auch noch einige Leute, die dort arbeiten, selbst noch im Jugendbereich von meiner Zeit. Also von daher ist es einfach für mich immer aktuell und man ist da einfach dabei und Gesprächsthemen hat man immer, ne?
Ja, welchen Blick, also wir müssen jetzt über Nico Schlotterbeck sprechen und er hat nach dem Länderspiel gegen Ghana sich hingestellt und gesagt, hey, also Berichterstattung stimmt nicht, hier liegt nichts vor, was ich jetzt schon verlängern könnte, das wird noch Wochen dauern und ich habe auch mit Sebastian Kehl verhandelt und der ist jetzt nicht mehr da. Suggeriert so ein bisschen, ich wollte nur mit Kehli sprechen, mit den anderen möchte ich nicht sprechen. Das wollte er nicht sagen. Das muss ich jetzt mal festhalten. Also das weiß ich auch. Diese Aussage war sehr unglücklich, wie ich fand, weil es wirkte wirklich so ein bisschen, als würde er Ole Boog, den neuen Sportdirektor, und Lars Ricken, den Sportvorstand, nicht so richtig ernst nehmen, sondern nur den, von dem sie sich getrennt haben. Ne? Wie sind die Aussagen bei dir angekommen? Musstest du auch erstmal schlucken und denken, oha?
Ja, ich habe sie tatsächlich heute Morgen gehört und ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob er sich jetzt einen Gefallen damit tut, dass er da jetzt quasi so aktiv drauf eingeht. Ja, ich fand es jetzt auch nicht ganz besonders, das jetzt so quasi zu sagen, da sind wir irgendwie noch weit weg. Ja, hört sich dann auch immer sehr negativ an. Klar ist es auch nicht schön, wenn man liest, dass es kurz davor ist. Aber er ist ja in einer total entspannten Situation. Deswegen weiß ich nicht, warum er jetzt drauf reagieren musste und dann so. Aber ich habe gehört, Lars hat ja auch schon was dazu gesagt, glaube ich. Dass es auch, glaube ich, völlig okay ist, dass er die Situation von Nico ja auch versteht. Trotzdem, also ich glaube, es war definitiv ein bisschen unglücklich, das jetzt so zu wählen. Ja.
Wie siehst du die Gesamtsituation? Also im Prinzip baggern sie seit dem letzten Sommer an ihm rum, dass er bitte verlängern soll. Da war er noch verletzt. Dann Anfang September ist er wiedergekommen. Ende September hat dann mal gesagt, ja, während der Verletzung wollte ich nicht sprechen. Jetzt können wir uns langsam unterhalten. Also wir reden langsam über ein halbes Jahr, was sich das Ganze hinzieht. Es krummelt halt, ne, bei den Fans ganz extrem. Es wirkt jetzt so ein bisschen, als würde er den BVB hinhalten. Wie siehst du das?
Ich glaube, er muss keinen hinhalten. Das kann ich mir persönlich erstmal nicht vorstellen, weil ich glaube, Nico Schlotterbeck, ja, wissen wir alle, dass ihn jeder mit Kusshand nehmen würde. Ich glaube auch nicht.
Deswegen hält er den BVB hin. Ne? Da sagt er, vielleicht kommt noch eine schönere Braut.
Ja, ist das so? Soll da noch was Besseres kommen? Ich glaube, dann hat er schon auch alles gefühlt irgendwie in trockenen Tüchern. Aber ich glaube schon, dass er sich so ein bisschen jetzt überlegt, okay, welchen Mehrwert bekomme ich vielleicht auch titeltechnisch? Ne? Also nochmal, wir brauchen nicht über den Verein reden, der wahnsinnig gut ist. Aber vielleicht ist es das auch manchmal das Thema, okay, was will ich persönlich halt noch erreichen? Deutscher Meister werden, was nicht heißt, dass man es mit BVB nicht kann. Aber die Garantie hast du halt einfach nur bei Bayern München, ne? Und oder halt in einem anderen, vielleicht europäischen Topclub, ne? Aber ich glaube halt einfach, dass er schon eigentlich durch ist, zumindest mit den Mannschaften her. Ich glaube, alle Top-Clubs, die ihn haben wollen, haben ihn sicherlich auch schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch einer irgendwie um die Ecke kommt. Also ich weiß nicht, woran es genau liegt. Vielleicht will er auch einfach jetzt keinen enttäuschen. Oder er macht es wirklich bis 2031 und dann sind alle happy. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also ich glaube, geldtechnisch brauchen wir auch nicht drum herumreden, jetzt mal ehrlich, ob es am Ende 15, 13 oder 17 Millionen sind, ist, glaube ich, auch uninteressant.
Aber wie erklärt man sich oder wie würdest du dir als Profi sozusagen erklären, dass dann jemand so lange auch zögert? Also das denke ich nämlich auch. Das liegt ja eigentlich alles auf dem Tisch. Ja, das liegt alles auf dem Tisch. Und entweder er kann sagen, ich will jetzt Borussia Dortmund oder ich wähle einen anderen Weg.
Also ich glaube persönlich gesehen, umso länger man wartet, umso schlechter ist die Chance für den BVB. Ist mein Gefühl, weil man dann einfach sagt, okay, man will jetzt keinen vielleicht im Verein oder die Fans jetzt enttäuschen, weil man hat ja noch Heimspiele und dann wird die Stimmung halt irgendwie gerade wahrscheinlich schlechter. Aber wie du schon sagst, eigentlich liegt bestimmt alles auf dem Tisch. So, ne, zwischen A, B und C kann er sich entscheiden. Woran es jetzt genau liegt, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt, umso länger es dauert, umso schwieriger. Und ich finde nach den Aussagen jetzt auch, die waren schon sehr, weiß ich nicht, sehr kritisch und
ja, ein bisschen unglücklich, ne?
So, ja, also, würde ich jetzt auch sagen.
Also ich unterstelle ihm tatsächlich nichts, keine böse Absicht. Ich glaube, er wollte einfach nochmal sagen, dass er sich noch nicht entschieden hat und ist dann einfach mit den Aussagen so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber also ich spüre halt auch in Reaktionen, die ich bei Social Media bekomme, die ich im direkten Kontakt mit den Fans bekomme, dass es halt einfach wirklich brodelt und manche sind schon über diesen Scheitelpunkt der Enttäuschung hinweg, die sagen, weißt du was, es ist mir mittlerweile völlig egal, ob er verlängert oder ob er nicht verlängert. Wenn du mit deinem Sohn sprichst, BVB-Fan nehme ich an, was würde der sagen?
Er sagt natürlich auch, irgendwann wird's mal Zeit. Dieses ständige Hin und Her und dann nochmal darüber hoffen und diskutieren und nochmal irgendwie eine Vertragslaufzeit und nochmal irgendwie da ein bisschen mehr Geld. Eigentlich muss man jetzt mal eine Entscheidung treffen, also er dann auch, ne? Und ich glaube auch, dass viele einfach genervt sind, verstehe ich auch. Und dann halt auch dieser Punkt kommt, es ist mittlerweile einfach egal. Es ist ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass er halt einfach was prägen kann. Und diese Figur hat mir vielleicht in den letzten Jahren jetzt nicht mehr wieder so beim BVB, die Marco Reus, Hummels vielleicht noch ein bisschen, die jetzt da weg sind. Und ich glaube schon, dass er einer wäre, der es wirklich wieder prägen könnte. Und ich glaube, es wäre verdammt wichtig, auch für so einen Verein wieder jemanden so zu haben, weil nochmal, diese Emotion, er ist auch irgendwo Kapitän, ne? Das wäre schon wichtig.
Fehlt Borussia Dortmund genau das, was du jetzt angesprochen hast? So ein Mensch, der Borussia Dortmund verkörpert nach dieser Hummels- und Reus-Ära?
Ja, weil man in den letzten Jahren immer jemanden hatte, ne, also ich kenne, seitdem ich dann irgendwie an BVB denke, hatte man immer irgendeinen, ne, Zorki war immer da, dann ist es irgendwann Großkreuz gewesen, dann ist es am Ende Reus gewesen, so, und jetzt, wer ist es da raus, ne, der halt wirklich einfach in der Nationalmannschaft halt auch Stammspieler ist, halt wirklich international halt einer der besten Spieler dann ist. Und das wird wieder dauern, bis man den wahrscheinlich dann wieder kriegen könnte beim BVB. Ne? Da gibt es genug junge Leute, aber werden die jetzt schon in die Fußstapfen treten, das wird wieder 5 Jahre dauern. Und ich glaube, die braucht man. Und da war auch der Erfolg dann immer da, zumindest kurzfristig. Und ich meine, jetzt ist es ja auch nicht verkehrt. Ich meine, wir reden alle über, manchmal ärgern wir uns über irgendwas, aber eigentlich die Saison jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Zumindest in der Bundesliga.
Absolut, ja, da komme ich gleich auch noch drauf, ob man sich da wirklich so ärgern muss über diese Saison. Wie hast du den Abschied von Sebastian Kehl erlebt? Ihr habt zusammen gespielt und plötzlich stand dann die Nachricht da, Sebastian Kehl und Borussia Dortmund trennen sich nach 24 Jahren.
Boah, ja, also wahnsinnig überraschend, wie wahrscheinlich bei allen irgendwie. Man wisst ja manchmal hat man so Vorahnungen, ne? Also klar, man wusste, dass es manchmal ein bisschen vielleicht zum Ende der Saison dann der Weg ist, aber dann so von jetzt auf gleich. Was ich natürlich schade finde, ich muss echt sagen, ich habe Kehl ja auch schon, wie gesagt, als Spieler dann auch 5 Jahre in der Kabine gehabt. Und da war für mich eigentlich immer so, er ist dieser Bürgermeister der Stadt Dortmund. Ja, also für mich hätte er auch Bundeskanzler werden können. Der war immer, wer wirklich hat sich um alles gekümmert, sehr diplomatisch, sehr, sehr feiner Kerl. Und es war eigentlich klar, dass er irgendwann eine große Rolle auch beim BVB übernehmen wird. Und eigentlich finde ich es jetzt natürlich ein bisschen schade. Ich glaube insgesamt natürlich irgendwann so ein bisschen die Beweggründe. Immer nur Stallgeruch ist das wahrscheinlich auch schwierig. Aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schön zum Ende gegangen, wie es hätte sein können oder sollen.
Erstickt Borussia Dortmund so ein bisschen in Stallgeruch, habe ich manchmal das Gefühl. Also wenn ich so in die prägenden Positionen der vergangenen Jahre gucke, dann ist da überall Stallgeruch. Ne? Da wurde ein Kehl Sportdirektor, da ist ein Matthias Sammer Berater, da wird ein Lars Rick ein neuer Sportvorstand, da holen sie einen Edin Terzic aus der Jugend, dann holen sie Nuri Sahin, den Marco Rose, der von außen kam, den haben sie schnell wieder weggeschickt. War das tatsächlich in den letzten Jahren auch das Problem, dass es vielleicht keine neuen Ideen reingekommen sind in diesen Club?
Boah, das ist wieder sehr, sehr schwierig. Ne? Ich bin ja eigentlich schon ein großer Fan davon, dass man diesen Stallgeruch hat, auch weiter im Jugendbereich. Aber man merkt halt einfach, und da sagst du es ja, Marco Rose ist so ein gutes Beispiel, oder andere Trainer, die dann vielleicht neue und kurze Ideen haben, die waren dann relativ schnell wieder weg, weil man ja sich ihre eigene DNA dann quasi vor der Haustür hatte und dann immer danach gegangen ist. Aber an sich finde ich es nicht verkehrt, wenn man halt einen Weg geht. Aber ist ja klar, wenn es dann irgendwann nicht so ganz erfolgreich ist und nach diesen deutschen Meisterschaften, klar, Champions-League-Finale war da nochmal dazwischen, Pokal ja auch immer mal, aber wenn es dann nicht mehr so erfolgreich ist, dann wird immer alles hinterfragt. Und ich glaube trotzdem, dass es halt auch nicht verkehrt ist, jemanden Externes zu holen. Ich glaube, jetzt hat man echt eine sehr charmante und gute Lösung gefunden, obwohl ich auch sage,
Kovac oder Burg, wen meinst du jetzt?
Burg, ja, also. Ja, bei Kovac, ich muss sagen, ich habe ja mit seinem Bruder ja auch noch zusammengespielt in Dortmund tatsächlich. Ja. Aber da scheiden sich auch die Geister ganz oft, ne? Also ich meine, das ist das nächste Thema. Da bin ich halt auch gespannt, wie es da weitergeht, ne? Du hast einen neuen Sportdirektor. So, ist das die Wunschvorstellung jetzt von der spielerischen Art, die er dann auch hat? Deswegen, das wird sehr interessant zu sehen sein. Wie geht's jetzt genau weiter?
Ja, sehe ich genauso. Das habe ich mich auch schon gefragt, auch als ich die Vorstellungs-PK von Ole Burg gesehen habe. Dann habe ich manchmal so mich gefragt, matchen diese Vorstellungen wirklich mit der Spielweise von Niko Kovac?
Das wird die große Frage, weil ich muss sagen, ich habe, oder wie jeder ja, verfolgt natürlich in den letzten Jahren schon Elversberg, wie die wirklich Fußball gespielt haben. Aber es war schon wirklich außergewöhnlich gut, hat auch Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und da haben sie auch immer das Trainerprofil, denn wenn dann der eine Trainer weg ist, haben sie ja versucht, genau diese Spielidee ja wieder reinzukriegen, was ja auch richtig ist. Ne? Man gibt was vor im Verein. So, und jetzt wird die Frage sein, okay, wer wird jetzt wie was, ne? Wer wird jetzt die Spielidee vorgeben und wie schnell wird das dann geändert? Weil aktuell ist es ja schon so, man ist zwar sehr erfolgreich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, man nimmt jetzt Popcorn und schaut sich den BVB gerne an. Jetzt nicht böse gemeint, aber da ist halt auch manchmal einfach ein bisschen, bisschen langweilig.
Ich finde es sehr phasenabhängig in den Spielen tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich kann mir das überhaupt nicht angucken, sondern ich finde, es ist sehr, sehr phasenabhängig. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt auch an der Spielweise vom BVB, gerade in der Bundesliga. Sie schaffen es halt nicht, oder ganz selten. Es gibt einige Spiele, da haben sie das sehr gut geschafft, aber die kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Du hast einfach zu viele Spiele, wo du keine Dominanz in Phasen hast, wo das Spiel wirklich phasenweise völlig aus der Hand gibt. Ne? Also du hast ja nie ein Spiel, wo du 90 Minuten Vollgas, Torchance, 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 das gibt es nicht, sondern du hast ja Phasen im Spiel. Aber die musst du alle halt lernen zu kontrollieren. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass sie das in dieser Konstellation einfach nicht gut schaffen.
Ja, das unterschreibe ich. Das, ich glaube, das war auch immer so der größte Kritikpunkt. Ne? Auch wenn man dann ein Spiel gewonnen hat, gab es viel, ach, war aber eigentlich vielleicht mehr Glück oder individuelle Klasse oder ne, heute mal Gerassi, morgen mal Silva. Und das war dann natürlich schon so, wo man einfach sagt, so, da fehlte so ein bisschen diese, ja, man erinnert sich halt gerne an diese Jürgen Klopp-Zeit zurück, wo man einfach aktiv war, wo es Spaß gemacht hat, wo man ständig den Ball hatte, wo ein Spiel mit Tempo hin und her ging. Und heute ist es halt echt sehr oft sehr kontrolliert, irgendwie und ein bisschen abwartend und ja, eigentlich findet es jetzt nicht statt und dann schlägt man mal zu.
Was erwartest du von Ole Buck?
Ja, das wird die Frage sein. Ne? Also ich habe ja die Pressekonferenz auch gesehen und fand es natürlich auch sehr interessant. Er ist natürlich einer, der eigentlich junge Spieler, die Talente sieht, die Entwicklung sieht und sagt, der kann einer werden. Und klar, der BVB hat auch viele junge Spieler, aber es darf halt nicht das Ziel sein. Und da wird es interessant sein, okay, wie kommen wir mal, wie wird es mal sein, einen 28-Jährigen, vielleicht einen 30-Jährigen, einen 31-Jährigen erfahrenen Spieler halt auch in dieser Rolle zu sehen? Wie kriegt er die Mischung hin, auch diesen Spieler quasi zu sehen und zu verpflichten? Weil ich glaube schon, natürlich der Unterschied, Elversberg war das wahrscheinlich deutlich einfacher, jetzt nicht böse gemeint, es ist ein wahnsinnig schwieriger Job, aber als jetzt beim BVB, deswegen wird es sehr interessant. Aber ich glaube schon, dass er halt jetzt alle zusammen dann einfach wirklich mal wieder so eine BVB-DNA entwickeln müssen, was man wirklich will und wie man dann spielen will und halt auch nochmal, ja, alle wieder so in ein Boot kriegt, weil ich glaube, im Moment, egal mit wem man redet, BVB-Fans, es ist so viele unterschiedliche Meinungen, Zufriedenheit, Unzufriedenheit, man weiß nicht so recht. Das hatte ich jetzt lange nicht das Gefühl.
Das ist extrem, ne? Also es gibt wirklich viele, die Kovac kritisieren, die genau das sagen, hey, ich gehe ins Stadion, ich will dann auch Spektakel sehen, das sehe ich hier nicht, das ist langweilig. Es gibt aber auch viele, die sagen, der holt gerade aus dieser Mannschaft das Beste raus. Mehr ist einfach nicht drin, damit müssen wir zufrieden sein. Wo stehst du da?
Ich unterschreibe sogar das Zweite. Also ich finde auch, dass er wirklich das Maximum rausholt. Aber wenn man mal die Statistik mal sieht, natürlich. Ich glaube, es ärgert einfach dann, ne, wenn man dann gegen Bergamo halt führt, ja, dahin fährt und dann halt rausfliegt. Das ist dann einfach was dann auch meistens dann mitschwimmt bei so negativen Sachen.
Und gegen Leverkusen im Pokal zu Hause, ne?
Genau, das sind die Punkte. Ich glaube, wenn man da halt die nicht verlieren würde, würden andere, die negativ reden, vielleicht auch ein bisschen anders reden. Aber ich finde schon auch, dass man jetzt gucken muss, was hat man jetzt wirklich für einen Kader? Und ich weiß jetzt nicht, ob der so dieser aus ist. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, warum Sebastian Kehl nicht mehr da ist. Ich glaube, weil alle auch nicht damit so ganz vielleicht zufrieden waren. Also, ne, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es fehlt so auch dieser Spieler, dieser, ich sag mal, so ein Mario Götze-Typ, wo man halt wieder gerne hinschaut. Also Gittens, der eine tolle Aktion hatte. So, das ist jetzt mal wieder, so ein Spieler fehlt uns mal wieder.
Sancho.
Ja, du weißt wahrscheinlich mehr. Ich habe gehört,
oder? Es ist ein Running Gag, ja. Es ist ein Running Gag bei vielen Followern und mir. Ich bin sehr, sehr kritisch, was das angeht. Nicht, was den Spieler angeht von früher, sondern einfach die aktuelle Situation. Da für mich macht das nicht so viel Sinn, den zurückzuholen. Das wollen viele halt nicht so gerne hören. Aber vom Spielertyp her, ja, jetzt nicht den Namen zu kommentieren, aber vom Spielertyp her wäre das genau der dann auch so ein bisschen fehlt, der dieses so ein bisschen diese Magic da reinbringt.
Du hast genau das richtige Wort, finde ich. Ich finde genau das, das ist es so, dass man gerne ins Stadion geht, diesen Spieler zu sehen. So was wirklich was ganz Besonderes. Mhm. Ne? Also ich weiß jetzt als Beispiel junger Spieler Duran Will, der wurde so gefeiert und der hat auch Momente gehabt. Und ich frage mich halt, okay, warum kriegt man so einen dann nicht hin? Weil der hat diese Magic Moments gehabt, ne? Und vielleicht wird das woanders mal hinkriegen, ich weiß es nicht. Aber so eine Art, ich sag so eine Art Sancho, wie er mal zu der Zeit war. Wie gesagt, Mario Götze, der da mal was Tolles gemacht hat. Ja, und wenn ich nach Bayern gucke, so ein Olise 2.0 in Dortmund, wird mir auch gefallen.
Ja, total. Also da sind, glaube ich, sich auch alle einig, sogar im Verein alle einig, dass ihnen da so ein Unterschiedsspieler fehlt, ne, so ein 1-zu-1-Spieler. Du hast Gittens erwähnt. da bin ich zum Beispiel der Meinung, das war eine Masterclass von Sebastian Kehl, den für den Preis zu verkaufen, weil ich bei dem einfach das höchste Level erreicht gesehen habe. Ich glaube nicht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass Jamie Gittens da noch einen großen Sprung nach vorne machen wird. So, das habe ich einfach nicht gesehen. Das war ein guter Spieler, der eben auch diese Momente hatte, der aber für mich auch noch sehr ausbaufähig war in vielen Bereichen, im richtigen Abspiel-Timing, das richtige Dribbling nehmen. Da war für mich noch viel, viel Arbeit und ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich dann dieses Niveau erreicht hätte.
Ja, jetzt hat er einen Transfer gehabt. Ich glaube, es läuft jetzt auch nicht ganz so prickelnd.
Nee, es läuft okay, aber er ist jetzt keiner, der Chelsea gerade prägt, ne?
Ja, so. Genau. Und dann ist es halt wirklich immer die Frage halt, das sage ich ja auch ganz oft so, ja, ich finde es auch, dass Masterclass ist, dann für die Summe definitiv so ein Transfer einzutüten, hundertprozentig. Aber wenn man sich halt wohlfühlt bei einem Verein, und das ist ja das, wenn man andere Spieler, Sancho bei uns überragen, geht woanders hin, läuft nicht. Ja. Dann frage ich mich halt auch immer so, okay, deswegen ist Schlotterbeck jetzt so ein Thema. Ich glaube, da wird es nicht so sein, weil als Verteidiger es nochmal ein bisschen anders ist als vielleicht als Offensivspieler. Aber wenn man sich so wohlfühlt, so überragend da spielt und ja, alles hat in dem Verein, muss ich ihn dann wechseln für vielleicht ein bisschen mehr Geld? Also,
ja, aber bei Sancho, wenn ich da kurz reingrätsche, da war es halt auch, dass er einfach ein bisschen Heimweh hatte. Ne? Der war halt auch super jung, der ist als 18-Jähriger gekommen, der hatte dann auch einfach nach einer Zeit, der hatte einfach Heimweh. Ne? Der wollte näher an England, der ist auch zu jeder Gelegenheit nach England zurückgeflogen. Aber die haben ihm halt in Dortmund ganz viel durchgehen lassen. Das vergessen viele. Der kam zu spät zum Training, sie haben ihn geschützt. Der hat seinen Pass vergessen, weil sie irgendwo hingeflogen sind. Sie haben ihn geschützt. Ist Jude Bellingham auch mal passiert, gehört zur Wahrheit dazu. Aber die haben ihm halt ganz viel Freiraum gelassen, den er natürlich auch mit Leistung zurückgezahlt hat. In unserem Verein wie Manchester United, da gibt's das nicht. Da bist du einer von vielen. Da kommst du zu spät zum Training, dann zahlst du in die Kasse, dann kommst du zum zweiten Mal zu spät zum Training. Dann sagt der Trainer, okay, Freundchen, du brauchst hier die nächsten 3 Wochen, wirst du nicht mehr spielen. Ne? So, weil dann habe ich einen anderen, dann lasse ich den halt spielen. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele junge Spieler, habe ich das Gefühl, in ihrer Entwicklung, dass sie dann schon die Dollarzeichen in den Augen haben und nicht nur sie, sondern auch ihre Berater. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, dass sie dann eben sagen, nee, wir machen jetzt den Cash Grab, ja, und nehmen das Geld mit, was aber vielleicht langfristig für die Entwicklung nicht unbedingt das Beste ist.
Boah, du hast ja auch wieder ein guter Punkt. Echt, diese Jungspieler, die unterschätzen das. Das ist wirklich, das sage ich sehr, ist egal in welcher Liga, ne, egal wo man runtergeht, auch in den jungen Jahren, da lässt man schon viel durchgehen. Und wenn man denen dann sagt, ey, mach dir das einmal da oben oder zweimal, das glauben die meisten ja gar nicht, aber dann seid ihr weg. Und das interessiert dann keinen mehr. Aber das ist ein Punkt, dass junge Spieler das total unterschätzen, eigentlich, wie wichtig das eigentlich ist, ne, was man dann vielleicht auch vor Ort hat.
Ja. Ja, ja, auch dieses Wohlfühlen einfach, ne? Das ist, und das fand ich wiederum bei der PK von Ole Boog super interessant. Er hat nämlich, er hat sogar auf meine Frage gesagt, wo ich gesagt habe, ja, wie stellst du dir denn dann so eine Mannschaft zusammen? Wie stellst du dir vor? Und da hat er was Interessantes gesagt. Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen frei, weil ich den genauen Wortlaut nicht im Kopf habe. Er hat gesagt, wir brauchen nicht die teuersten Spieler, sondern wir brauchen die passenden Spieler. Und das fand ich einen sehr, 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 sehr gute Aussage, weil das sehe ich ganz genauso. Wir haben diese Diskussion lustigerweise auch gerade bei der deutschen Nationalmannschaft, wo ganz viel darüber diskutiert wird, wer alles Julian Nagelsmann jetzt erzählen möchte, wer alles in die Nationalelf gehört und wer alles nicht in die Nationalelf gehört. Das kann man machen. Ich habe da auch meine Meinung, zum Beispiel zu Dennis Undaff. Bin großer Dennis Undaff-Fan. Aber ich bin auch der Meinung, und ich komme gleich zurück zum BVB, ich bin auch der Meinung, dass ein Trainer das Recht hat zu sagen, ich baue mir eine Mannschaft zusammen, die passen muss, von der ich mir den größten Erfolg verspreche. Ne, schauen wir mal ein paar Jahre zurück, da hat Paris Saint-Germain alles gekauft, was 100 Millionen gekostet hat und nicht bei 3 auf dem Baum war. Was hat es ihnen gebracht? Ja, einen französischen Titel, den hätten sie auch anders bekommen können, ja. Günstiger. Real Madrid hat das mal gemacht. Ja, die haben Manchester City hat das gemacht. Chelsea hat das gemacht teilweise. Wobei sie bei Chelsea dann noch verhältnismäßig viel Erfolg hatten. Aber Manchester City musste das erst lernen, dass es nicht immer nur die teuersten Spieler sind, die du brauchst, sondern die passenden Spieler. Und da bin ich halt tatsächlich dann gespannt, wie die passenden Spieler von Ole Boog für Borussia Dortmund aussehen.
Da sind wir wieder bei der Identität dann am Ende. Wie genau. Soll es wirklich aussehen?
Ja.
Aber unterschreibe ich auch. Natürlich. Und das ist natürlich für einen Trainer, ja, das weiß ich ja auch. Also viele wollen mitreden, viele wollen erzählen, aber du bist tagtäglich im Austausch, du kennst die Jungs persönlich, privat, den Charakter, vielleicht welche Probleme gerade bestehen, welche nicht bestehen. Deswegen ist es ja auch immer sehr schwierig, dass jeder was erzählen will und mitreden will. Ich habe auch meine Meinung zum Bundestrainer. Ja, ich fand es auch sehr unglücklich oder gestern halt mit UNDAF. Aber natürlich, jeder will was erzählen, jeder weiß alles besser. Aber wie gesagt, das ist schon richtig, dass die Leute genau wissen, die da täglich mitarbeiten, was eigentlich gesucht wird. Ne? Und die passenden Spieler wird interessanter.
Ja. Ja, und 2014 sind die halt auch Weltmeister geworden, nicht weil sie halt die besten Individualisten hatten, sondern weil das halt einfach passte. Ne? Du hattest genau dieses Puzzle zusammen, was harmoniert hat. So, und genau sowas versucht ja jeder Trainer zu finden, weil eine Mannschaft, die tatsächlich für den Trainer und für sich spielt, ist immer stärker, als wenn du nur Individualisten hast, die für sich selbst spielen. Ne? So. Form steht klasse. Das ist einfach so. Und wenn du die Form durch so ein positives Mindset erreichst, ist das ja genau das, was du haben willst als Trainer. Ne? Das hat ja Julian Nagelsmann so als Rollenverteilung gemeint, dass er den Spielern die Rollen gibt, die sie dann erfüllen müssen, einfach damit es mit der Dynamik in der Mannschaft klappt.
Genau, aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein Running Gag, ne, mit der Rolle, weil ich auch auch dann sage, natürlich, in der UNDAF sagt ja auch, wenn er jetzt viele Tore schießt, vielleicht verändert sich halt meine Rolle am Ende des Tages.
Der Bundestrainer hat gesagt, nö.
Nee, ja, das ist dann schon, nö. Das ist dann schon krass. Ja,
das fand ich auch krass.
Ja. Deswegen sage ich, aber natürlich ist es wichtig. Also nochmal, es gibt so viele Charaktere, so viele Rollen auch im Fußball. Das ist so. Und du kannst, wie du auch schon sagtest, wenn du jetzt Messi, Neymar und Mbappé vorne hast, kannst du davon ausgehen, dass jetzt defensiv wahrscheinlich nicht so viel gearbeitet wird.
Ja, klar.
Und dann sieht das auch schon wieder alles anders aus.
Ja, wenn du jetzt mal auf deine natürliche Position ins Mittelfeld guckst bei Borussia Dortmund, wer imponiert dir da?
Ja, Metscher. Also erstmal muss ich tatsächlich sagen, und da bin ich ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, wow, wie kann man so viel Geld für einen Metscher ausgeben?
Für den falschen Metscher. Ich dachte immer, die haben den falschen Metscher gekauft. Lukas, der ist also doch der Gute.
Das war echt mein erster Gedanke. Tatsächlich. Vor allem natürlich auch wahrscheinlich viele Anfangsprobleme mit den ganzen Geschichten und dann Verletzungen gehabt. Aber tatsächlich jetzt, wenn ich so ein Spiel, und das ist auch eigentlich, finde ich, Wahnsinn, dass er verlängert hat, ja, weil ich ihn auch wahrscheinlich gesehen habe in einer absoluten Top-Mannschaft. Mein Gefühl, also deswegen war ich ein bisschen überrascht, aber das ist schon was auf der Position, das wirklich wahnsinnig gut ist. Und da muss ich echt sagen, also ich weiß nicht, ob wir was Besseres jetzt gerade kriegen können als ein Matter erstmal auf der Position.
Was macht er aus deiner Sicht gut? Also was ist so das Herausragende bei ihm?
Ja, erstmal seine Physis, die er auch hat, die finde ich absolut gut. Ja, also das muss man schon sagen. Und auf der anderen Seite so ein Box-to-Box, der will Tore schießen, hat einen super Schuss auch. Ja, der kann einfach viel. Der ist überall mit dabei. Aber wenn man hier so seine Art sieht, wie er sich bewegt, ne, was er schon für eine Physis hat, die kann schon im Zentrum halt viel, viel geben. Ne? Und ich finde schon, dass er den Mitspielern auch viel geben kann, einfach mit seiner Art und Weise. Wenn er fit ist, und wenn er jetzt fit ist, dann ist er schon guter. Und deswegen, es wird eng, glaube ich, für die WM, ne?
Ja, Außenbandverletzung im Knie, ich glaube, Innenband wäre schlimmer. Aber müssen wir abwarten. Also das sieht jetzt wohl nicht so negativ aus. Aber klar, ich meine, am Ende sind es nur noch, wir haben jetzt fast April. Ne, also dann hast du nur noch einen Monat, um zurückzukommen, dann hast du noch 2 Wochen, um wieder fit zu werden. Und dann musst du im Prinzip da sein, ne? Und einen halb fitten mitzunehmen, macht halt keinen Sinn. So.
Ja.
Ja, das macht keinen Sinn. Wenn du jetzt Sportdirektor beim BVB wärst, wo wäre für dich die größte Baustelle? Wo würdest du sagen, da müssen wir ran?
Hatten wir einmal kurz, ne, genau so ein schneller 1-1-Spieler über außen. Mhm. Ich finde schon, dass das fehlt, dass das nicht unbedingt so da ist. Klar, jetzt muss man gucken natürlich, was dann doch schon mit Gerassi passiert. Also ich glaube, die offensive Stürmerproblem oder eine Außenstürmerproblem sehe ich schon. Jetzt natürlich wird es auch die Diskussion sein, so ein bisschen Innenverteidiger. Ich finde schon, dass man ein paar Baustellen wahrscheinlich auch hat. Ne? Was will man auf der Außenverteidigerposition machen? Wie sieht's da aus? Ne? Da switcht man ja auch immer gefühlt irgendwie hin und her.
Hat Svensson für dich langfristig die Klasse, um Borussia Dortmund wirklich besser zu machen?
Manchmal glaube ich auch, dass er so unterm Radar spielt und alle, also ich finde schon, dass er ein super Spieler ist, aber ich glaube halt, dass das so, also er muss schon viel zeigen, um diese Aufmerksamkeit und diese Zufriedenheit bei vielen zu kriegen. Also glaube ich persönlich. Aber das ist schon ein Dauerbrenner, der erledigt seinen Job, aber der macht halt alles irgendwie, ja, so unauffällig, ruhig irgendwie. Mal schießt er mal ein Tor, aber sonst ist er halt gefühlt immer da, ne? Aber ist halt einer, auf den du dich halt immer verlassen kannst. Ich glaube halt einfach, mit ihm kriegst du einfach Mr. 100% Zuverlässigkeit, aber jetzt halt nicht mit dem ganzen Ausschlag nach oben, aber auch nicht nach unten. Also ich muss schon sagen, es ist ähnlich wie Reasson, ne? Also ich finde schon, dass man
da der beste Vorlagengeber ist, ne?
Ja, genau. Viele Standards natürlich, genau, ist auch ein Punkt, aber schlägt natürlich auch super Flanken. Aber da sagt auch, würde jeder wahrscheinlich sagen, so, weiß nicht, jetzt Real Madrid klopft wegen Reasson oder Svensson jetzt wahrscheinlich nicht an, obwohl sie halt ihren Job überragend erledigen in der Bundesliga.
Bei Svensson finde ich halt defensiv, da hat er sich echt nochmal gesteigert. Also der hat den Olise ja zum Beispiel gegen die Bayern. Ich habe Olise noch nie so schlecht gesehen wie gegen Borussia Dortmund. Zweimal, ne, in beiden Spielen. Weil der hatte Svensson gegen sich und das fand er nicht gut. Das mochte er nicht. Und da fand ich den Svensson echt stark nach. Ich finde halt so, wenn man den fußballerischen Teil sich anguckt, dann gerät er dann halt doch schnell an seine Grenzen.
Ja, das ist halt das, wofür ist er, ne, was soll er jetzt wie machen dann, ne, am Ende, welchen
gut,
Job
aber
muss er
wenn du einen Schienenspieler spielst, ne, dann hast du halt auch den Job nach vorne, ne? Das ist halt in der Jobbeschreibung mit drin, ja.
Das ist der Punkt, genau, wieder dieses, ist BVB jetzt eine Mannschaft mit einem Schienenspieler, mit einer Fünferkette oder, klar, jetzt waren sie wahnsinnig erfolgreich damit, ne, aber generell war das wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen, und deswegen ist die Frage halt, ne, hast du vielleicht nochmal ein paar Außenspieler, die wahnsinnig ins 1-1 gehen und ein Svensson ist dahinter, der erledigt seinen Job und spielt den Ball halt, sag ich mal, auf ein Olise 2.0, der dann ist auch in Ordnung. Ja. Deswegen muss man halt wirklich wissen, was will man eigentlich, ne? Aber gebe ich dir recht.
Was wäre dein System? Oder was ist dein System? Du bist ja auch Trainer, warst bis zum Jahresanfang noch in Wuppertal Trainer. Was ist dein System, wo du sagst, damit fühle ich mich eigentlich am wohlsten?
Ja, das ist auch immer so, boah, Systeme vermischen sich ja tausendmal und immer wieder und ob jetzt 4-3-3, 4-2-3.
Das finde ich sehr sympathisch. Ich bin
4-1.
Ja.
Systemfrage ist für mich immer so, boah.
Also, dann lässt du den Sechser abkippen, dann hast du plötzlich eine Dreierkette statt zwei Innenverteidiger. Ne? Das ist halt, es ist halt sehr, sehr relativ, so ein System. Aber in der Vorwärtsbewegung hat man ja dann doch schon Schwerpunkte. Ich sag mal, hättest du eher den Schwerpunkt zentriert zu spielen oder eben doch den Schwerpunkt wirklich auch offensiv über die Außen? Ich meine, Niko Kovac lässt es ja auch sehr viel über die Außen spielen, lässt aber halt immer die Schienenspieler nach vorne und mir fehlt dann halt oft ein Mann im Mittelfeld, weil du halt mit der Dreierkette dann eigentlich drei Leute hinten gebunden hast, die du oft nicht brauchst.
Ja, also ich bin da schon sehr zentrumlastig. Also ich spiele eigentlich sehr, sehr gerne Viererkette, wo ich einfach sage, natürlich hohe Außenverteidiger, aber dadurch halt auch mal viel, ja, Positionsvariabel, gerade, dass du im Zentrum dann einmal mehr bist, schwer zu packende Spieler, ne? Also gerade so zwischen den Ketten und das, wenn man dann so solche hat, ja, wie auch Marco Reus, der sich da oft gerne reingeht, dann ist es schwer zu packen.
Ja, auch ein Sancho, ne? War ja auch klassisch einer, den das sieht man ja auch, wenn man sich diese Highlight-Clips von ihm anguckt, das sieht dann immer ganz toll aus, wenn er irgendwo einen tunnelt. Aber wenn man sich dann auch mal anschaut, wo er das teilweise macht, an der Mittellinie holt er sich den Ball, ne, und macht da dann plötzlich einen Raum auf. Das war sehr interessant.
Ja, das ist, glaube ich, der große Punkt, dass man einfach sagt, dass man wirklich, für mich ist Fußball auch so ein bisschen halt Räume. Also man muss Räume erkennen, Räume sehen, wo ist es wichtig, jetzt hinzulaufen, den Ball zu haben und nicht strikt in einem System zu stehen. Ich finde, defensiv muss man natürlich immer in einem System sein, wie will man angreifen. Aber da gehen ja auch viele mittlerweile in so ein Mann-Mann-System rüber. Ich meine, siehe Bayern, was ja nicht verkehrt ist, aber halt, ja, da musst du schon sehr, sehr gut sein, um das zu spielen. Aber Fußball ist jetzt für mich dieses, ja, System reinpressen. Ich bin da auch nicht so. Also ich bin da schon sehr variabel und flexibel und mag das einfach, wenn man Fußball spielt.
Ja, das ist ja das, was viele dann vorwerfen, ne? Was sie sagen, das kommt gerade zu kurz beim BVB.
Holen sich halt viel auch die Bälle hinter. Also manchmal ist halt irgendwie vor dem ersten Stürmer sind dann vier Leute und wollen den Ball haben oder fünf und dann passiert halt dahinter nicht mehr so viel. Und weiß ich nicht. Also aber mich würde es dann halt auch manchmal interessieren, wo ich dann auch sage, ich würde mich mal gerne mit dem Trainer zusammensetzen und mal genau wissen, was ist eigentlich die Idee, ne? Weil bringt ja auch nicht jeder immer frei raus, ne? Also wir sind auch ehrlich, nach außen hin und zur Presse ist man schon immer anders, als wenn man vielleicht zu Hause auf dem Sofa sitzt und über Fußball redet.
Ja, absolut. Was traust du denn vom Potenzial her Borussia Dortmund, aber vielleicht auch der Bundesliga zu, an den Bayern dran zu bleiben, an die Bayern wieder ranzukommen? Weil wenn man sich die Spiele anguckt, also auch viele Bundesligaspiele, finde ich, ist das Niveau manchmal nicht da, wo es sein sollte. Und wenn du dir dann mal die Bayern anschaust, die selbst wenn die in der Liga 2-0 hinten liegen würden, würde ich immer sagen, pff, das schaffen die trotzdem noch.
Haben sie auch ein paar Mal gezeigt, ne? Ja. Dieses Jahr schon. Es ist sehr schwierig. Ich glaube schon, dass Bayern, so wie sie es gerade machen, was da gerade auch wirklich an Potenzial auch ist, sehr, sehr schwierig wird, auch irgendwann einzuholen, weil ich weiß jetzt nicht, in der Mannschaft wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel verändern. Mhm. Das bedeutet, man wird sich vielleicht doch nochmal auch vielleicht mit 1-2 eventuell verstärken in der Breite hingesehen. Wird schon sehr schwierig sein, weil ich glaube einfach, das ist schon außergewöhnlich gut, was da passiert. Aber ich sag trotzdem, wenn man jetzt vor 2 Jahren die Punkte, waren es über 20 Punkte auf Bayern, jetzt ist es schon ein bisschen näher dran.
9?
Ja. Ist auch ein bisschen schade, dass es 9 sind.
Hat Lars Ricken gerade nochmal betont, ne, wo er gesagt hat, wir verkürzen den Abstand zu den Bayern wieder, ne. Also, vergangenes Jahr tatsächlich, waren es, glaube ich, 25.
Ja.
Jetzt sind es 9. Wenn wir das mal hochrechnen, wird der BVB nächstes Jahr Meister.
Ja, aber wir rechnen mal nicht hoch. Gefühlt könnte es aber auch nächstes Jahr wieder 20 Punkte sein. Nichts gegen den BVB wahrscheinlich. Aber da bin ich halt, wie gesagt, auch gespannt. Ich glaube, dass im Kader so viel gerade passieren wird und muss und kann, dass man auch nicht genau weiß, okay, was kommt wirklich bei rum. Denn wenn man jetzt dann schon irgendwie einen gewagten kleinen Neuanfang starten wird mit einigen Spielern. Ich glaube, Schlotterbeck wird ja auch noch ein Teil sein. Und dann hat man schon so eine Achse, die vielleicht doch nicht mehr da ist. Da muss man mal gucken. Aber ich glaube einfach wirklich, deswegen glaube ich, dass Ole Borg halt genau der Richtige jetzt ist, halt wirklich über ein paar Jahre hinweg jetzt was aufzubauen, um dann irgendwann wirklich zu sagen, okay, jetzt sind wir wieder vor Bayern. Was sich trotzdem verdammt schwierig hält, weil die machen gerade einfach verdammt viel richtig. Das ist einfach so. Den schaut man auch gerne einfach zu. Also das sag ich auch als Dortmunder, den schaue ich einfach gerne zu, weil es ja Spaß macht immer, ne? Das ist ja das, was ich meine. Es ist viel offensiv, es passiert viel, es ist einfach interessant.
Da hat Ole Borg ja auch bei der Vorstellung direkt die Euphoriebremse reingehauen und hat gesagt, ja, wir träumen alle von Titeln, ihr könnt auch gerne träumen, aber das ist eine Menge Arbeit. Und hat dann eben auch gesagt, dass der Weg da wirklich an die Bundesligaspitze noch ein richtig weiter ist. Zweiter Platz in dieser Saison ist, müsste aber, das kriegen sie hin.
Ich glaube, da wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Also dafür sind sie auch gut genug, haben jetzt auch nur noch diesen Wettbewerb. Mhm. Aber ist dann auch mehr als verdient, das, also ne, von den Ergebnissen her definitiv. Und die anderen tun sich ja auch alle gerade irgendwie schwer. Ne? Wenn man sieht, wo Leverkusen vor 2 Jahren war, ne, dann tun sich ja alle auch gerade schwer. Ne? Ist egal, welchen man nimmt, Frankfurt ist ja ähnlich. Also von daher ist es ja schon wahnsinnig, was Hoffenheim da gerade abliefert. Aber da sieht man auch wieder vielleicht das Thema ganz kurz. Was es passt, die passenden Spieler halt zu holen für den Film. Die haben jetzt auch nicht diese absoluten Stars, sondern die haben die passenden Spieler und dann funktioniert es.
Das hat Simon Rolfes auch mal ganz klar gesagt, dass sie nicht in der Saison vorher angefangen haben, diesen Kader zu bauen, sondern die haben 3 Jahre lang angefangen, diesen Kader zu bauen, ne, um dann Erfolg zu haben. Und das ist, glaube ich, dann auch die richtige Strategie.
Ja.
Du sagst, dein Sohn spielt in der Jugend beim BVB. Wie sehr hast du einen Blick auf die ganz, also auf die jüngeren Kicker? Ich meine jetzt nicht die ganz jungen, aber schon so, ich sag mal, einen Inacio, einen Reggiani, einen Matisse Albert. Hast du die manchmal auch im Blick, die Talente?
Ja, also dadurch, dass ich ja, wie gesagt, vor 3 Monaten ja auch noch in der Regionalliga aktiv war und selber auch noch gegen den BVB spielen durfte und da schon einige, boah, gute Talente unterwegs waren, die U19 gerne schaue, die U17 gerne schaue, da kommt schon viel nach. Also wirklich viel Potenzial. Ich sag aber auch immer, ich habe vor 3-4 Jahren auch schon viel Potenzial gesehen in vielen jungen, guten Fußballern. Am Ende kommt es halt darauf an, wie sie es dann im Seniorenbereich hinkriegen.
Ja, und im Kopf.
Aber tatsächlich gesehen kommt da wirklich was nach. Und bis jetzt, was man dann auch sieht, so ein Albert, ich habe den ein paar Mal gesehen im 1-1. Das ist dann manchmal Magie, wenn man das sieht. Es macht dann Spaß. Inacio ist ja ähnlich. Reggiani hat es ja jetzt ein paar Mal sehr gut geschafft. Aber da sieht man auch wieder sagen wir mal, nicht so gutes Spiel gehabt. Das passiert halt auch mal, ne?
Das wird dann aber auch, Da ärgere ich mich ja dann manchmal auch ein bisschen über meine Zunft, bin ich ehrlich, wenn ich dann, du kannst dir, wenn du Spielern Noten geben musst, dann musst du ihm halt eine 5 geben. Ist auch völlig okay. Da habe ich auch gar kein Problem mit, ne? Aber ich habe dann auch wieder so ein paar Dinge gelesen, wo ich dachte, Leute, das ist ein ganz junger Bursche. Der macht jetzt sein 4. Bundesligaspiel. Das war kein gutes. Ja, ich habe mich dabei ein paar Szenen echt gewundert, wo er extrem passiv war, was ich gar nicht verstanden habe. Auch bei dieser einen Aktion, die nachher zum Gegentor geführt hat. Wobei auch ein Matcher den Ball einfach hätte klären können. Den hat er nämlich selber am 16er verloren. Also das dann Reggiani auf die Karte zu schreiben, fand ich auch ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin. Aber das sind halt, das ist halt die Hoffnung, ne? Also Ignacio ist ja auch von Kovac schon extrem gelobt worden, gerade vor den Bergamo-Spielen, hat ihn ja auch gegen die Bayern dann auch mal reingeworfen. Auch Matisse Albert, fantastischer Fußballer. Ich habe neulich mal diesen International Cup gesehen, weil ich selber ganz selten Zeit habe, wirklich zur U19 oder zur U23 zu gehen. Ich schaffe es einfach oft zeitlich nicht. Und da habe ich mich mal zu Hause hingesetzt und habe mir die Jungs dann mal angeguckt. Gegen Everton war das, gegen die Jugendauswahl da von Everton. Da hast du aber schon gesehen, dass Kovac den erklärt hat, worauf es ankommt. Nämlich erstmal nach hinten arbeiten und dann könnt ihr alles andere. Das war wirklich auffällig, dass gerade Albert und Ignacio da über den Platz gearbeitet haben, defensiv. Das war schon, das war echt beeindruckend. Ja.
Und das finde ich ja wiederum so gut. Das sage ich ja, wenn du das Potenzial hast, offensiv deine Zeichen zu setzen, aber dann das verstehst, gerade wirklich defensiv zu arbeiten. Und deswegen sage ich, ist das bei Kovac halt manchmal so dieses, wo jeder sich ärgert, aber er kriegt es hin, dass die Jungs das machen. Ja, und da wartet schon einiges. Ne? Ich in der U17 gibt es auch einen Spieler, ich kenne jetzt nicht genau seinen Namen, der eigentlich noch in der U15 spielen kann, der jetzt auch in der U19 schon mal ein Tor gemacht hat mit 15. Ich sag, da wartet einiges Interessantes an Talenten, aber der Weg ist halt unfassbar weit, das muss man auch sagen. Da kann so viel passieren, ne? Mit 18, 19, 20, von daher. Aber es ist zumindest der richtige Weg, weil das ist so. Also der BVB wird jetzt auch nicht immer 50 bis 100 Millionen in die Hand nehmen können, sondern muss dann halt auch einfach mal zwei, drei. Und man muss ja auch sagen, der BVB hat ja einen neuen Weg eingeschlagen, auch in der Jugend. Und da wurde auch mal gesagt, dass man in 0-9 Jahren auch mal 5-6 aus dem eigenen Stall in der Startelf sehen will. Und von daher ist das ja nicht verkehrt.
Ja, mit Thomas Broich meinst du den neuen Weg, ne? Der da wirklich ein bisschen umkrempelt und seine Expertise reinbringt. Ganz kurz noch zu den Defensivaufgaben. Ich verstehe das. Ich finde, also auch in meiner Fußballphilosophie wäre das auch so. Klar, du musst einfach Intensität in beide Richtungen immer auf den Platz bringen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass dieses Doktrin bei den Spielern so drin ist, dass sie dadurch ein bisschen Magie eben verlieren. Ja, also siehe Kanyi Chukwuemeka. Der hat halt ganz lange nicht gespielt, weil er einfach es gewohnt war, nach vorne zu spielen und nicht so viel gewohnt war, nach hinten zu spielen. Und da hat Niko Kovac dann gesagt, ja, dann kann ich dich einfach in meinem Spiel nicht so gut gebrauchen gerade. Ja, ich brauche Arbeit. Jetzt arbeitet der oft auch echt nach hinten, aber diese Magie, ne, diese Magic ist dann halt.
Ja.
Du musst halt die Balance finden, ne?
Genau, das ist auch ein gutes Stichwort, die Balance finden. Ja. Aber ich habe das auch immer gesagt, ich sage halt, wenn so ein Cristiano Ronaldo auch mal so viel nach hinten gearbeitet hätte, da wäre ich mal gespannt, wie viele Tore er tatsächlich geschossen hätte. Weil immer nur an der Mittellinie warten und dann die Power, also nicht falsch verstehen, ne? Super, ist bei Messi ähnlich. Also ich habe aber bei Messi schon mal Spiele gesehen, da gehen Leute einfach an 2 Meter mit dem Ball an ihm vorbei und ihn interessiert es nicht. So, ne?
Also absolut.
Ja. Da würde man als Trainer draußen natürlich die Krise kriegen. Natürlich, die Qualität offensiv ist unbestritten. Aber wenn man dann sieht, zum Beispiel Robben, Ribéry früher, die haben es erst nur nach vorne gemacht, unter Heinkes sind sie aber auch mit nach hinten marschiert, was es dann zumindest für einen Mehrwert auch für so eine Mannschaft gibt, auch vom Gefühl her. Deswegen, aber diese Balance, gebe ich dir recht, es bringt mir nichts, nur zu arbeiten und dann nach vorne hin, ja, habe ich die Kraft vielleicht auch nicht mehr und die Power mehr oder halt dann, ja, ich will gleich nicht nach hinten laufen, ich mache es wieder einfach. Also von daher gebe ich dir auch recht. Gehört auch beides dazu, aber nach Offensiv ist noch ein bisschen schöner, ja.
Ja, das ist klar. Ich meine, wenn du dann so extra Könner hast wie Ronaldo oder Messi, dann kannst du natürlich auch dein Spiel ein bisschen einfach darauf zuschneiden. Das sollte man dann eventuell auch tun, wenn du wirklich so einen hast. Aber den haben wir nicht. Den sehe ich auch gerade nicht beim BVB, zumindest nicht in dieser Kategorie, wobei diese Kategorie nochmal zu sehen, das werden wir. Ob wir das nochmal zu sehen bekommen in unserem Leben. Mal sehen. Sag mal, wer war, und du hast ja mit einigen zusammengespielt und trainiert, wer war der beste Fußballer, mit dem du je auf dem Platz, egal ob Spiel- oder Trainingsplatz, standest?
Gibt tatsächlich zwei, muss ich sagen.
Erst einen kann ich mir denken.
Oh, ja, okay. Also der erste ist es Thomas Rosicki.
Ja.
Boah, das ist natürlich meine absolute Ikone irgendwie auch. Und es war für mich auch eine absolute Ehre, noch ein Jahr irgendwie mit ihm auf dem Platz zu stehen. Das war außergewöhnlich, was der mit dem Ball gemacht hat. Also so einen vermisse ich halt auch. Das war schon wirklich, boah, hat Spaß gemacht. Ja, und der zweite muss ich auch tatsächlich sagen. Also Mario Götze hat mit 15...
Ja, das...
Ich habe immer gesagt, er wird Weltfußballer. Ne? Also das war wirklich unglaublich.
Zum Weltmeister hat's gereicht.
Ja, immerhin. Ja, Gott sei Dank. Ja. Immerhin. Manchmal ist halt dann leider so im Fußball, aber er hat ja trotzdem eine fantastische Karriere hingelegt und ist unbestritten ein unfassbarer Spieler und auch menschlich. Also all das, was dazugehört, war nie abgehoben, war immer total klasse. Also deswegen, wenn mich einer fragt, war Mario eigentlich der, mit dem ich sag, da, und der war jünger als ich, da hat man so viel mitgenommen, das war schon klasse.
Sebastian, jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht, so schnell ging's rum. Ich danke dir, außer du sagst, ich habe jetzt noch ein Thema, weil ich loswerden möchte.
Nee, ich habe alles gesagt, es hat Spaß gemacht und ich habe zu danken, auf jeden Fall.
Cool. Ja, Sebastian Tiralla, dann hoffen wir, dass wir dich bald wieder irgendwo an der Seitenlinie sehen, ob im Dortmunder Umfeld oder sonst wo. Toi, toi, toi. Vielen Dank auch für die Einblicke und vielen Dank für die Nostalgie, die BVB-Nostalgie hier auf der Süd.
Kein Thema. Danke, danke.
Danke, ciao.
Auf der Süd, der BVB-Podcast von Sky.